die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31 vom reichen Mann und armen Lazarus. Ist ein Gleichnis Jesu. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Brüder und Schwestern, in zahllosen Medien, vor allem aber in der Werbung, begegnet uns das Leben der Reichen und Schönen als das höchste Lebensziel. Auf der Sonnenseite stehen, aus dem Vollen schöpfen können, ja, das muss doch wohl ein glückliches Los sein. Und sollten nicht die so Bevorzugten die besonderen Glückskinder Gottes sein? Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. So beginnt das Gleichnis Jesu. Aber nun, und das hat mich bewegt, kommt bei Jesus auch jemand ganz anderes in den Blick. Ein Mensch, der in keinem Werbefilm, in keinem Urlaubsprospekt auftauchen würde. Lazarus. Ein solcher Mensch ist es Jesus wert, zum Thema gemacht zu werden. Ein solcher Mensch findet in seinem heiligen Munde Erwähnung, hat Raum in seinem Herzen und in seinen Gedanken. Wo alle Welt ausgrenzt wo alle Welt vorübergeht, da Jesus nicht. Das wollen wir als Trost heute Morgen mitnehmen. Wir sind im Blick Jesu Christi, auch wenn wir alt, krank, leidend, arm, arbeitslos oder sonst irgendwie angeschlagen sind. Und oft ist es ja so, ist man erst mal an einer Stelle angeschlagen, dann kommt das zweite und dritte schnell dahinter her, weil ja alles zusammenhängt, bis ins Soziale hinein die Türen verschlossen werden. Und umgekehrt genauso, ist man erstmal an einer Stelle bevorzugt, dann tut sich eine Tür nach der anderen auf, bis in die höchsten Stellungen hinein. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Was für ein Bild des Jammers. Dort das sorglose Wohlleben, heitere Gesellschaften und Festgesänge, und hier sind die Festgesellschaft, die Straßenhunde, die das Elend, gibt man einem Teil der Ausleger recht, noch grauenhaft steigern, denn ihr Speichel und ihre rauen Zungen erhöhen die durch die Geschwüre verursachten Schmerzen. Ich weiß nicht, ob jemand Paula Jordan kennt. Paula Jordan, eine begnadete Künstlerin. Sie hat unter anderem auch die Gleichnisse Jesu ins Bild gefasst. Ich habe diese Bilder auf Folie oft zur Veranschaulichung verwandt. Darunter auch dieses Bild vom reichen, dieses Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Da sieht man den Reichen, wohlgenährt und feist, im langen roten Gewand schreitet er draußen die Treppe seines Hauses hinauf, die rechte Hand mit einem großen Ring ruht auf der Mauer des Geländers. Im Hintergrund ist die Tür offen und man sieht einen festlich gedeckten Tisch. Unterhalb der Mauer sitzt Lazarus an die Mauer gelehnt. Des reichen Blick trifft ihn kalt und ungerührt. Lazarus nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Was für Gedanken mögen sich die Vorübergehenden, die das alles sehen, machen? Wohl, hinter den prächtigen Mauern wohnt Gott und die Freude, da erntet man den Lohn für ein anständiges Leben, und hier draußen liegt ein von Gott gestrafter und verlassener Sünder. Er hat es wohl verdient, dass es ihm so schlecht geht. Und nun kommt der Tod für beide. Wer unter den ungleichen Verhältnissen auf Erden leidet, mag sich noch wie einen letzten Trost vielleicht sagen, ob arm, ob reich, im Tod sind alle gleich, oder das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber nun ist es das ganz und gar andere, das schier Unfassbare der Botschaft Jesu, dass es danach drüben weitergeht, und zwar so oder so. Es ist wohl richtig, dass, wie manche sagen, es in dieser Geschichte nicht darum geht, eine genaue Landkarte des Jenseits vor uns auszurollen und unsere Neugierde zu befriedigen. Der springende Punkt der Erzählung ist ein anderer. Und doch, das, was wir hier lesen, steht im Einklang mit der ganzen übrigen Lehre des Neuen Testaments von der zukünftigen Welt. Als ganz besonders deutlich empfinde ich immer die Aussagen Jesu aus der Bergpredigt, wenn er sagt, dass wir lieber unsere Hand abhacken und unser Auge ausreißen sollen, wenn sie uns zum Abfall verführen. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Hat dieser Gedanke, dass es eine ewige Hölle gibt, in unserem Leben irgendeine Bedeutung? Kommt das vor? In unserem Nachsinnen? In unserem Entscheiden? In unseren Überlegungen? Würden denn nicht viele Menschen sagen, dass man solche Kinderschreckmärchen endlich als etwas aus dem Mittelalter beiseite lassen muss? Aber dann müssen wir all die Worte Jesu und der Apostel darüber ihnen selber aus dem Mund nehmen. Wenn man das einmal begriffen hat, dass es für unser Leben letztlich um nichts anderes geht als Himmel oder Hölle, und darum, dass die Weiche dafür hier gestellt wird, dann steht das ganze Leben, das ganze Dasein in einem anderen Licht. Die weithin einseitige Verkündigung, wie man sie heute hört, von der sogenannten Liebe Gottes, der über Sünde nicht zornig sein und sie erst recht nicht strafen kann, wird diesem Ernst, der über unserem Leben steht, nicht gerecht. Dieser Gott ist ein Götzenbild. Die Bibel sagt es, und ich kann das auch aus eigener Erfahrung bezeugen, dass Gott ein Gott ist, der die Sünde nicht durchgehen lässt. Er bringt alles ans Licht und wohl uns, wenn sich das schon heute in unserem Leben ereignet und wir heute ins Licht gestellt werden, damit es nicht erst dann geschieht, wenn keine Umkehr mehr möglich ist. Viele leben heute wahrscheinlich nur deshalb so ruhig und unangefochten, weil das meiste von dem, was einst ans Licht kommen wird, ihnen unbekannt ist. Sie sehen es nicht. Aber jetzt kommt das Erwachen für den Reichen, doch zu spät. Er ist in den Qualen der Hölle. Jetzt sieht er, was sein Leben war, nämlich nichts in den Augen Gottes, trotz allen Reichtums, trotz aller Festesfreude, trotz allen Jubels, aller Schönheit, allen Wohllebens, nichts, absolut nichts. Leben vertan, vergeblich gelebt. Warum? Weil er reich war? Weil es ihm gut ging? Ist das schon Sünde? Wir lesen eigenartigerweise in unserem Text gar nichts von seiner Sünde. Ist nicht mit einem Wort erwähnt. Es steht nicht einmal ausdrücklich da, dass er an Lazarus vorübergegangen ist. Nur der Zusammenhang bei Lukas lässt es uns erschließen, denn da geht es schon vorher in der Verkündigung Jesu um die Verwendung des Geldes und des irdischen Gutes. So im Gleichnis vom ungerechten Verwalter, Haushalter, Lukas 16, 1 bis 9, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten, wenn es damit aus ist. Ein Satz aus dem Gleichnis nur zitiert. Und auch die weiteren Worte Jesu, Kapitel 16, Vers 11 und 14. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Wenn Böses des Reichen ausdrücklich nicht berichtet wird, so kann man gut mit einem Ausleger sagen, es ist nicht das Böse, das der Reiche tut, sondern das Gute, was er unterlässt, was hinreicht, von Gott verurteilt zu werden. Und damit sind wir doch bei Lazarus: unterlassen, ihn in den Blick zu nehmen. Unterlassen. Leben vertan, weil er ohne Gott gelebt hat, denn Gott hätte ihm die Augen geöffnet und nur sich selbst im Blick hatte und nicht einmal den Lazarus beachtete, der vor seiner eigenen Tür lag. Er war blind und taub für Gott und für Gottes Wort an ihn. Wir wollen uns fragen, wo ist der Lazarus vor unserer Tür? Wo merken wir es nicht, dass ein gutes Wort die Hilfe gewesen wäre und die Situation gewendet hätte? Wo sind wir so mit uns selbst beschäftigt, dass uns die Antenne für den anderen ganz und gar fehlt? Das ist keine Harmlosigkeit unseres Charakters. Es ist eine schwere Sünde. Die Sünde gegen die Liebe. Und das ist die schwerste. Das sehen wir am Schicksal des reichen Mannes. Und was ist mit Lazarus? Ist er nach dem Tode in der Geborgenheit Gottes, weil er arm und krank war? Die Antwort gibt uns sein Name. Er heißt übersetzt, dessen Hilfe Gott ist. Er hat in seiner Not auf Gott gesetzt, von ihm Hilfe erwartet. Denken wir aber nicht, dass er durch die Not in sich selbst gleichermaßen schon begünstigt war. Denn Not lehrt ja nicht nur beten, sie lehrt bekanntlich auch fluchen. Gab ihm denn sein äußeres Los recht, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen? Alles, was er erlebte, sprach eine völlig andere Sprache. Ja, wo war denn Gott in all seinem Elend? Und wenn er schon so tief gesunken ist, hätte nicht Gott wenigstens die Hunde fernhalten können? Ein eher verschlossener Himmel schien sich über ihm zu wölben. ich möchte allen zurufen, die, wenn auch nicht in gleicher, aber innerlich entsprechender Lage wie ein Lazarus sind, aber in Jesus Christus Gottes Kinder heißen. Lasst euch nicht täuschen, nicht irre machen in solchen Nöten, wenn die Hölle und die Dämonen gegen euch die Zähne fletschen, wenn das Leiden schier kein Ende nimmt, sondern nur noch schlimmer wird, wenn ihr keinen Ausweg wisst noch seht. Auf euch ruht das Auge der Liebe Gottes. Und wenn ihr es jetzt nicht merkt und seht, werdet ihr es hernach sehen. Haltet durch. Blickt nicht auf das Vordergründige. Dort über allem, was so strahlend wirkt, liegt der Zorn Gottes. Und hier, wo lauter Elend liegt, seine Liebe. Fasse es, wer es fassen kann. Und nun denken wir noch einmal an den Reichen. Offensichtlich hat sich gar nichts in ihm verändert. Denn seine Bitte wird laut an Abraham, er solle Lazarus senden, damit er seine Zunge mit Wasser kühle. Er soll ihm Erleichterung verschaffen in seiner Qual. Erschütternder kann es doch gar nicht sein. Er scheint immer noch nicht gemerkt zu haben, dass er an Lazarus, der jetzt die Frucht seines Glaubens und Vertrauens genießt, schuldig geworden ist. Käme er sonst auf den Gedanken, gerade diesen, man muss ja fast sagen, herbeizuzitieren, wie er es vorher getan hat, wohl mit seinen Dienstboten, herbeizuzitieren, als wenn er Macht darüber hätte, damit er ihm Erleichterung verschaffe. Unser allergrößtes Verhängnis ist unsere Bußelosigkeit, die in einer vollkommenen Selbsttäuschung über uns selbst besteht. Nur sie ist es, die Bußelosigkeit, die uns letztlich ins ewige Verderben bringt. Buße, Reue vor Gott tut uns die Augen auf und schenkt uns im Glauben an Christus ein neues Leben. Aber nicht von Lazarus, von Abraham selbst, in dessen Schoß der Lazarus ist, wird der Antrag des Reichen abgelehnt. Ein Hinüber und Herüber ist nicht möglich, das Schicksal ist endgültig. Mir kam in den Sinn, ich weiß nicht, ob man es so veranschaulichen kann und sagen kann, eine Illustration, da wurde mir klar, was wohl die Ewigkeit ist. Stellen wir uns eine Linie vor, die spiralförmig in einem immer enger werdenden Kreis nach innen läuft und dann in einem Punkt in der Mitte endet. Der Punkt ist die Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht bis ins Unendliche immer weiterlaufende Zeit, sondern Ewigkeit ist Endgültigkeit, das Bleiben einer Wirklichkeit. Und daher gibt es keine Möglichkeit umzukehren, zu bereuen und anders zu werden. Das Bleiben einer Wirklichkeit. Erschütternd wahr geworden ist dann das Wort Jesu: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr hier hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen. Weh euch, die ihr hier satt seid, denn euch wird hungern. Weh euch, die ihr hier lachet, denn ihr werdet weinen und heulen. Man könnte denken, der Reiche habe sich aber doch geändert. Als er nun an seine noch lebenden Brüder denkt, zu denen Lazarus hingehen soll, um sie zu warnen. Doch er denkt an die Seinen. Diese Liebe ist selbstverständlich. Jesus sagt: Wenn ihr liebt, die euch lieben, was tut ihr Sonderliches? Das tun auch die Heiden und Zöllner. Jeder liebt seinesgleichen. Auch die übelsten Cliquen halten untereinander unter sich zusammen. Der Antrag wird abgelehnt. Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Die Lebenden haben es nicht nötig, dass einer von den Toten zu ihnen käme, sondern sie sollen Gottes Wort hören. Hier ist es noch besonders im Kontext des Volkes Israel gesagt, Mose und die Propheten. Und für uns ist es die ganze Schrift, sonderlich das Evangelium von Jesus Christus. Wenn wir an diesen Ort der Qual nicht kommen wollen, wenn wir bei Jesus im Himmel sein wollen, dann gibt es für uns nur diesen einen Weg, auf sein Wort zu hören und danach zu tun. Zu glauben an das Evangelium von Christus, der alle unsere Sünden an den Stamm des Kreuzes getragen und so eine völlige Erlösung erworben hat. Wer dem Evangelium glaubt und auch immer wieder neu mit seinen Sünden zum Kreuz kommt, sie bereut und umkehrt, steht nicht unter dem Gericht. Er ist wie Lazarus ein von Gott Begnadigter, auch wenn man ihm gar nichts davon ansehen sollte und alle seine äußeren Umstände genau eine gegenteilige Sprache sprechen. Ein von Gott Begnadigter. Einmal wird es offenbar werden. Was wollen wir dann lieber? Mit den größten Ehrenbezeugungen und Lobreden zu Grabe getragen werden und verloren sein, oder vielleicht ganz einsam irgendwo verscharrt werden oder nicht einmal das, aber selig sein? Ich glaube, die Antwort ist nicht schwer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.